schon wieder keine Idee für den Podcast. Mit wem könnte man denn mal aufnehmen? Wirklich, die ganzen Ideen, die sind alle weg. Ich ruf mal Thomas an.
Good Bad Movies?
Hallo Thomas.
Hi Max.
Ich habe leider irgendwie keine Idee für einen Podcast. Hast du eine Idee, was wir da machen können?
Aber Max, Kopf hoch. Da gibt es doch so viele unbekannte Perlen, die es zu entdecken gibt. Ich sag mal, Schaufel raus und auf zum Filmschatz.
Na, dann würde ich sagen, nehmen wir das auf. Alles ja. Klar. Dann bis gleich.
Bis gleich.
Herzlich willkommen im Filmcafé. Du hast auch Lust, mit mir über Filme zu sprechen? Dann kontaktiere mich doch einfach. Einfach auf Social Media anschreiben und los geht's. Und nun viel Spaß mit der Folge. Einen wunderschönen guten Tag. Herzlich willkommen zurück im Filmcafé. Mein Name ist Max und ich habe gerade einen Anruf getätigt und Good Bad Movies angerufen. Stell dich doch mal kurz vor, Thomas.
Ja, hi. Ja, ich bin der Thomas und viele kennen mich vielleicht oder einige kennen mich als Good Bad Movies bei Letterboxd, wo ich regelmäßig Reviews raushaue und ja, bin natürlich überflüssig wahrscheinlich zu sagen, großer Filmfan und Freak, mache gerne Musik, bin Musiker und ja, Musik und Film sind so meine beiden großen Leidenschaften.
Perfekt. Deswegen bist du auch heute hier und wir hatten vor einem Monat ungefähr hatten wir die Folge zu Geheimtipps. Wir könnten natürlich auch gerne nach dieser Folge hier nochmal die auschecken. Und heute wollen wir das so fortführen, indem wir heute 6 Filme mitgebracht haben, die auch so unterm Radar laufen, die sehr unbekannt sind. Jeder von uns hat 3 Stück, wir wechseln uns ab. Und dir als Gast lasse ich dann mal den Vortritt. Was ist denn dein erster Film?
Ja, als ersten Film habe ich mir ausgesucht The Reflecting Skin. Das ist ein Film von 1990, ein amerikanischer Film. Ich kann ja erstmal ein bisschen was zum Inhalt sagen. Also es spielt in Idaho in den 50er Jahren in einem sehr, sehr einsamen kleinen Dörfchen mit 3 ziemlich verkommenen Holzhäusern. Und in dieser Umgebung lebt der 9-jährige Seth. Der wird gespielt von Jeremy Cooper. Und ja, der hat es nicht sehr einfach, ne? Also da ist außer weiter Kornfelder, Maisfelder, ist da nicht viel, ne? Zum Glück hat er einen Freund, mit dem er einiges unternimmt, auch viel Blödsinn machen, ne? Also zum Beispiel Frösche aufblasen und platzen lassen, also wirklich ziemlich derbe Sachen veranstalten die da. Und
was so fiese Kinder halt machen, oder wie?
Ja, ne, wenn sie zu viel Langeweile haben und wissen nicht, was sie so anstellen sollen, dann...
Ach, sowas habe ich aber auch gemacht. Ich habe damals Kaulquappen gefischt und die dann in ein Aquarium draußen gemacht und am nächsten Tag waren die mal tot. Aber worum geht's weiterhin?
Ja, und naja, die Eltern, die sind auch so ein bisschen schwierig. Also die Mutter ist sehr streng. Geht auch sehr streng mit dem Sohn um, der wird auch geschlagen und so, und der Vater, der ist so ein bisschen, also der Vater ist so ein bisschen in Ungnade gefallen, also da merkt man, der hat irgendwas verbrochen und ist bei den Bewohnern nicht sehr beliebt und ist auch bei seiner Frau irgendwie so ein bisschen, ja, wie soll man sagen, durchgefallen, also die hat komplett eigentlich die Macht über ihn und der tut wirklich alles, was er von seiner Frau gesagt bekommt. Und ja, und dann gibt es da noch eine Nachbarin, die heißt Dolphin Blue, die wird von Lindsay Duncan gespielt und die fällt halt dem Seth so ein bisschen auf, weil die immer jünger zu werden scheint, was sehr merkwürdig ist, und er kommt irgendwie auf den Trichter, weil er halt viele Bücher liest, dass sie vielleicht ein Vampir sein könnte. Und
okay.
Dann kommt es zusätzlich noch dazu, dass immer mal wieder so ein Auto durch dieses einsame Dörfchen fährt und bald darauf verschwinden dann auch Kinder in dem Ort.
Klingt nach so einem Mystery-Thriller.
Ja, auf jeden Fall. Hat viel Mystery. Also, ich würd's so ein bisschen, ich hab's so beschrieben von wegen, dass man sagen könnte, dass es wirkt so ein bisschen, als hätte David Lynch, was jetzt auch ein bisschen hochgegriffen ist, aber hätte David Lynch eine Geschichte von Stephen King verfilmt, ne? Also du okay. hast da dieses Coming-of-Age-Element drin, ne? Zusätzlich hast du dieses Mystery-Element, so ganz leichte Horror-Tendenzen, würde ich sagen. Aber auch viel Melodram steckt da drin, ne? Also es ist eigentlich oberflächlich ein Drama, würde ich sagen. Aber auch so ein paar oder einige bizarre Momente auch, die so ein bisschen an David Lynch erinnern, so ein bisschen so surreal und
das klingt irgendwie total interessant, ich habe Lust darauf.
Ja, also der ist in den USA, glaube ich, ein bisschen bekannter, aber hier so in Deutschland hat er leider auch keine vernünftige Veröffentlichung bekommen bisher. Und da läuft er echt so ein bisschen unterm Radar.
Wie ist denn so die Entwicklung der Geschichte? Hat dir das auch gefallen?
Das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen, ja. Also man kann anfangs noch nicht so wirklich sehen, in welche Richtung es geht. Und ich finde, der Film, der bietet viele Ideen, aber trotzdem ist es irgendwie noch leicht, dem Plot zu folgen. Also es ist jetzt nicht so, dass er zu viel will oder so.
Mhm.
Meiner Meinung nach. Also ich halte den wirklich von vorne bis hinten wirklich für sehr gelungen. Ach, was man auch noch sagen muss, Viggo Mortensen hat da eine Rolle auch.
Mhm, okay.
Da ist er noch relativ jung. Und zwar spielt er da so einen Kriegsheimkehrer. Ich weiß nicht, ich glaube im Koreakrieg, also er kommt, glaube ich, aus dem Koreakrieg, ist so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, auch ein bisschen anderer Mensch dadurch geworden und wird dann so ein bisschen zum Schützling von dem Seth, sage ich jetzt mal. Und auch eine tolle Rolle, finde ich irgendwie. Ungewöhnlich.
War nicht Viggo Mortensens erste Rolle in Texas Chainsaw Massacre?
Das könnte.
Texas Chainsaw Massacre 3 oder 4?
3 oder 4, ne?
Ich glaube in 3. In 4 war es, glaube ich, Matthew McConaughey.
War das der, wo auch Renée Zellweger mitgespielt hat?
Das weiß ich nicht.
Die hat auch in einem von denen, glaube ich, mitgespielt.
Viggo Mortensen natürlich bekannt für der Ringe und auch für viele David Cronenberg-Filme.
Ja, richtig. Mhm.
Toller Schauspieler.
Ja.
Also ich habe auch Bock auf den Film.
Ja.
Reflecting Skill.
Ja, der ist, also ich kann ihn echt wirklich nur empfehlen. Also,
ich habe auch gesehen, du hast ihm 10 Punkte gegeben.
Ja, ich habe dem 10 Punkte tatsächlich gegeben, ja. Deswegen,
das ist einer deiner All-Time-Favorites.
Ja, auf jeden Fall. Ich habe auch immer wieder mal Lust, den, also es ist natürlich kein Film für jede Laune, die man irgendwie hat. Also es ist schon eine recht düstere Stimmung die ganze Zeit und es ist auch viel Melodram, viel Dramatisches irgendwie mit drin, viele Schicksale und so. Und das eigentliche Thema ist schon ziemlich düster, ne? Also es ist schon ein sehr, sehr düsteres Coming-of-Age-Drama. Aber wenn man da Bock drauf hat, kann ich den uneingeschränkt empfehlen.
Alles klar, wunderbar. Dann sei der hier für euch empfohlen. Dann mache ich weiter mit dem nächsten Film, nämlich Die Stunde der Angst. Das ist ein Film aus dem Jahr 2019 mit Naomi Watts. Der spielt im Jahr 1977, wo ein Serienmörder durch die Stadt, ich weiß gerade nicht, in welcher Stadt es spielt, aber in irgendeiner Bronx spielt das. Und das war zur Zeit vom Summer of Sam. Da ist irgend so ein Serienmörder in der Stadt rumgelaufen. Man hört auch immer Schüsse von draußen. Und der ganze Film spielt sich innerhalb von Naomi Watts Apartment ab. Das ist, also, sie ist so eine Autorin, die damals sehr, sehr bekannt und berühmt war und immer in Talkshows aufgetreten ist und sehr bewundert wurde. Und hat im Moment halt so eine Schreibblockade. Und durch die ständigen Klingelstreiche von außen, wo man nie weiß, ob das jetzt vielleicht doch der Mörder ist oder irgendwelche anderen Idioten, ne? Und dadurch hat er irgendwie so extreme Angst und Panik. Und das schafft dieser Film in dieser brühenden Hitze, weil dieser Sommer war wohl extrem heiß, sehr gut rüberzubringen, dieses Isolationsgefühl. Ich habe, als ich den Film gesehen habe, also ich muss sagen, der ist sehr langsam, der ist auch bisschen langweilig, weil es passiert wirklich nicht viel. Also du hast halt wirklich, also ich habe das auch, als ich den gesehen habe, so ein bisschen so auf den Film geblickt, so dass das auch so ein bisschen momentan Naomi Watts Karriere darstellt, weil Naomi Watts ist in diesem Film total dürr, sie ist blass, sie ist alleine und spielt halt irgendwie, also so, ist so ein richtiges Wrack. Und Naomi Watts Karriere ist ja auch irgendwie nicht mehr so das mega pralle, ne?
Ja, das war auch mal besser, ne?
Ja, also solche
Aber.
Sachen wie Shut-In oder so, was da kam, das ist ja alles nicht so gut angekommen. Irgendwie die Darstellung, so die Performance, die sie hier bietet, ist durchaus gut. Es ist ja auch eine wirklich gute Schauspielerin. Hat übrigens auch mit David Cronenberg mal zusammengearbeitet.
Und mit Lynch.
Mit Lynch auch, ja. Also durchaus eine sehr große Schauspielerin. Aber ja, und dieser Film, der hat mir ziemlich gut gefallen irgendwie. Würde das für dich auch interessant klingen, diese Thematik?
Auf jeden Fall. Du sagtest ja eben irgendwie, dass man diese Form der Hitze, die man da hat, hat man das denn
Ja.
auch irgendwie filmisch gut umgesetzt? Also.
Ja, der ist so sehr braun, gräulich gehalten. Und es spielt halt wirklich nur in diesem, okay, fast, spielt es nur in dem Apartment. Und es kommt immer der Lieferservice, weil sie bestellt sich immer Essen und das ist so ihr einziger Kontakt zur Außenwelt. Dann später kommt natürlich, klar, diese Filme, die so in einem Setting, auf ein Setting begrenzt sind, die versuchen dann natürlich drehbuchtechnisch immer nochmal so einen neuen Spin reinzubringen. Das macht er ja auch, möchte aber nicht verraten, was das ist. Aber das hat mir auch gefallen, so die ganze Entwicklung.
Schlüssig
Das war,
auch am
ja.
Ende.
Ja.
Ja.
Also auch nicht so reales oder so ist der Film. Der ist sehr realistisch. Und ich fand sowieso durch die, dass man halt in diesem Apartment die ganze Zeit mit Naomi Watts ist, hat man irgendwann, fühlt man sich auch so ein bisschen heimisch. Das hat mir sehr gut gefallen.
Ja.
Es gibt auch so einen, den empfehle ich immer für so Hardcore Arthouse-Gucker, der heißt Jan Dielmann. Das ist ein vierstündiger Arthouse-Film über eine Frau, die in einer Diktatur lebt und da wird der triste Alltag in einem von extrem vom Staat bestimmten Leben gezeigt. Das ist dieser Film hier quasi nur, also vom Gefühl her nur deutlich kürzer. Der hier geht 99 Minuten.
Ja, aber das ist interessant, was du gerade gesagt hast. Also so ein repetitives Element quasi, ne? Also so viele.
Ja, aber das nutzt der Film durchaus zu seinem Vorteil.
Ja. Ich meine, das wird sich ja oft viel zu selten getraut in vielen Filmen. Ich musste da gerade so ein bisschen an Belhatar auch denken, ne?
Ja.
Also die Filme von ihm, die sind ja davon bestimmt, dass die bestimmte Abläufe immer und immer und immer wieder zeigen, ne? Und dass man dadurch irgendwie so einen Zugang zu den Figuren findet, so in deren Alltag so reinschlüpft, ne?
Das Ding
Und
ist, ich habe noch nie einen Belhar-Film gesehen, aber es ist halt der Regisseur von Satan-Tango, ne?
genau, ja.
Der 7 Stunden geht.
Genau, 7,5 sogar.
Dieser
Sonst,
Film, dieser The
ja.
Wolf Hour, heißt er im Original. Das war übrigens auch einige Mal Bergmann-Film, lustigerweise.
Aha.
Ist ein Film, der mich durchaus irgendwie mit seiner Atmosphäre und auch von der wirklich sehr guten Performance von Naomi Watts, auch wenn sie nicht viel, sie macht nicht viel, aber also trotzdem, ich habe ihr gerne zugesehen und da gibt es sogar eine Szene in diesem Film, die ist mir sehr im Gedächtnis einfach geblieben. Fand ich sehr, sehr gut. Gibt es leider nicht einen Einzelclip auf YouTube, aber ich habe tatsächlich, bin nochmal zu dieser Szene im, also ich habe nochmal den Film kurz angemacht, um die Szene zu sehen und ich finde, das ist schon ein Qualitätsmerkmal für einen Film. Ich glaube, ich habe dem so insgesamt 6 von 10 Punkten gegeben, weil der ja doch schon ein bisschen seine Längen hat, so, weil es halt wirklich nicht viel passiert, aber sonst auch entgegen so, wie der sonst angekommen ist, hat der mir durchaus gefallen.
Ja, aber es ist doch schon mal immer wieder, finde ich, dann ein Pluspunkt, wenn der Film es schafft, trotz dieses begrenzten Settings, ne, immer dieses Apartment da trotzdem Spannung aufzubauen oder interessant zu bleiben, ne? Das,
Absolut.
ja, das ist
Also von
schon eine
mir durchaus eine
Leistung.
Empfehlung für diesen doch eher unbekannteren Film, der aber noch nicht so alt ist.
Klingt gut.
Man muss sich halt auf was Langsames einstellen. Und was Spezielles eher.
Ja, da habe ich kein Problem mit.
Vor allem, was ich auch noch mal kurz sagen will, dass der dass so diese Angst, die sie hat, die ist durchaus gut dargestellt, weil du hast den Killer, der draußen rumrennt. Du hörst halt immer, du bist halt in dem Apartment und hörst immer Schüsse von draußen, also immer mal wieder. Der einzige Kontakt ist nur dieser Liefermann, eine oder zwei Figuren, die dann irgendwann im Laufe der Handlung noch dazu kommen, die ich aber nicht verraten will, und das Telefon. Und dieser Terror und diese Illusion stellt der Film sehr gut dar. Gut, das wäre mein Film. Was ist denn dein nächster?
Ja, mein zweiter Film wäre für heute dann American Movie. Und zwar, ja, ist das eine Dokumentation über den Filmemacher Mark Borchardt, heißt der. Also ein Amerikaner. Ich weiß jetzt genau nicht, wo der lebt, aber eher so eine ländlichere Gegend in den USA. Und ja, der ist so verschuldet. Man weiß nicht so genau, aber anscheinend auch Alkoholiker und lebt noch bei seinen Eltern. Hat sich so ein bisschen von seiner Ex-Freundin auch entfremdet und die droht auch das Sorgerecht für die drei Kinder zu widerrufen.
Oh.
Und naja, sein großer Traum ist es, Filmregisseur zu sein. Und ja, er versucht wirklich mit allen Mitteln seinen Film da zu realisieren, ein Horrorfilm.
Also,
Und
es ist
ja.
eine Dokumentation über diesen Regisseur.
Ja, genau.
Also, quasi weiß man dann schon das Ende, dass er Regisseur wird.
Naja, er ist schon Regisseur.
Ach so.
Er wartet eigentlich oder er will eigentlich nur noch das Werk schaffen, das ihn noch bekannter macht. Weil bisher sind seine Filme relativ unbekannt. Ich glaube, er hatte vorher auch nur zwei Kurzfilme gemacht,
Okay.
die, glaube ich, nicht so bekannt waren oder nur auf kleinen Festivals liefen. Und genau, und für sein großes Werk muss er aber erstmal einen anderen Film drehen. Also diesen,
Ja.
um diesen eigentlichen Film, also sein Epos, was er da angestrebt hat, zu machen, muss er erstmal einen kleinen Horrorfilm machen, damit ein bisschen Geld reinkommt.
Hast du denn sonst andere Filme von dem Menschen gesehen?
Nee. Nee, also ich hab in den Film, um den es hier geht, der da gedreht wird, ne, ich habe jetzt gerade den Titel vergessen, aber ich habe da mal reingeschaut. Also da gibt's einige Ausschnitte bei YouTube auch, aber ansonsten kann man den Film, glaube ich, nur in den USA kaufen. Aber was ich so gehört habe, hat er gute Kritiken bekommen. Und ja, ich finde, das sieht man auch in der Dokumentation, dass dieser Borchardt durchaus echt Ideen, gute Ideen hatte.
Würdest du denn empfehlen, erst seinen Film, um den es in der Doku geht, zu gucken, oder die Doku? Was wäre empfehlenswert zuerst?
Ich würd fast eher die Doku gucken, weil dann weiß man so ein bisschen, was er für ein Typ ist und kennt auch so ein bisschen die Umstände. Naja, also letztendlich ist American Movie halt eigentlich wie ein sehr ausführliches, langes Making-of zu diesem Film, ne? Zu diesem Horror-Low-Budget-Film, den er da gemacht hat. Und das ist halt mega interessant und teilweise auch erschreckend und auch witzig. Also zum Beispiel müssen da als Schauspieler immer wieder Freunde und Bekannte dann von ihm mitmachen, ne? Oder seine Mutter muss die Kamera halten, so Sachen, ne? Obwohl der ja eigentlich gar keine Ahnung von hat. Dann hat er so ein Kumpel und der wirkt wirklich wie so ein leibhaftiger Silent Bob-Verschnitt. Also der wirkt die ganze Zeit irgendwie, als wenn der high wäre die ganze Zeit. Dann spielt er irgendwie, glaube ich, Lotto und hofft dann von dem Gewinn seinen Freund unterstützen zu können, ne? Und hängt eigentlich den ganzen Tag nur irgendwie ab, so hat man das Gefühl. Und dann hat er einen Produzenten, also ein Produzent, der ihm immer ein bisschen Geld gibt. Das ist sein eigener Onkel,
Okay.
der 82 Jahre alt ist und in so einem Wohnwagen wohnt, aber komischerweise doch irgendwie viel Geld auf seinem Konto hat, ganz merkwürdig. Und den muss er auch immer so ein bisschen beknien
Das ist
und
ja alles eine
anbetteln.
wahre Geschichte, ne?
Ja. Also eigentlich haben sie den nur bei der Produktion des Films begleitet. Das ist ein Making-of. Und
Okay.
dann siehst du ihn zwischendurch, dann
Das ist
muss er eine.
interessant.
Ja, auf jeden Fall. Und dann siehst du ihn dann halt auch dabei, wie er dann an anderen Tagen noch arbeiten geht, zum Beispiel auf dem Friedhof oder Teppiche reinigt oder Zeitungen austrägt oder sowas macht er dann zwischendurch, ne? Und ja, und die freie Zeit, die er hat, die nutzt er dann wirklich jede Minute, um seinen Film da zu machen. Rennt mit den Schauspielern durch den Wald in irgendwelchen komischen Kostümen und so und
Würdest du denn den auch als inspirierend betiteln, also dieses Making-of, so wenn man selber Filme machen möchte?
ja, absolut. Ich würde fast sagen und so weit gehen, das ist die Filmemacher-Bibel. Also,
Okay.
ja, also das ist wirklich ein Typ, der geht bis ans Äußerste, um seinen Film da zu machen. Ich habe es gerade gelesen, Coven heißt der Film, den er da macht. Wirklich, der geht bis ans Äußere, der riskiert seine Beziehung, der riskiert auch die Beziehung zu seiner Familie. Also teilweise sagen die Brüder zu dem, ach, der muss mal in die Fabrik und so, der ist bekloppt. Und also selbst die Familie hat sich da schon so ein bisschen gegen ihn gerichtet. Und der macht
Krass.
trotzdem weiter damit, was er macht.
Er hat
Und
seinen Traum.
der lebt, ja, klar. Aber wie gesagt, er hat natürlich auch einige Nachteile dadurch, ne? Er hat nicht viel Geld, wohnt bei seinen Eltern, ja, kann seine Beziehung nicht so wirklich aufrechterhalten, weil er da keine Zeit für hat. Und ja, also da stecken auch, finde ich, alle Emotionen drin in dieser Doku. Also die ist sowohl bewegend, wenn man halt sieht, was dieser Marc Borchardt da alles durchmacht, ne, für seinen Traum, sag ich jetzt mal. Ist aber auch genauso sehr lustig, weil es da so viele Situationen gibt. Zum Beispiel, da gibt es eine Szene, da soll sein Onkel Bill, der 82 ist, sagt ja eben, will er mit ihm eine Szene drehen, dann muss er so mit dem Auto vorfahren und dann irgendwie einen Satz sprechen und der hat es nach 100 Takes immer noch nicht hingekriegt. Und der steht immer
Nicht
noch
so
da, nach was
wie
weiß
bei uns.
ich.
Wir haben
Ja.
gerade unser Intro beim First Try gedreht
Ja,
oder aufgenommen.
das muss man erstmal nachmachen. Ja. Naja, und dann fährt er immer vor und muss dann immer diesen einen Satz sagen. Und ich glaube, nach 3, 4 Stunden hat das immer noch nicht hingekriegt. Und da merkt man, was der für ein Sitzfleisch hat, der Typ. Ne? Also der lässt nicht
Mega.
locker. Und
Warte mal kurz, wir müssen kurze Pause machen.
ja, stopp, auf Stopp drücken. Max?
So, da müssen wir kurz einen Cut setzen.
Mhm.
Was würdest du dem geben, der Doku?
Also ich habe bei Letterboxd 5 von 5 Sternen gegeben. Ich fand die ganz toll. Also
Hat dich so inspiriert, oder was?
ja, also das war für mich der Traum eines Making-ofs überhaupt. Also sehr persönlich, ne? Also der zeigt da wirklich sehr persönliche Einblicke, ne? In das Leben von dem Herrn Borchardt. Und ich fand das sehr inspirierend und Leute, die vielleicht selber damit hadern, mal einen Film zu machen, sollten sich den mal anschauen, finde ich.
Ja, das klang auch für mich interessant. Ich Bock drauf.
Ja, freut mich.
Also du haust ja echt die Sachen raus. Ist eine gute Folge bisher. So, von meinem 2019 erschienenen Drama Die Stunde der Angst geht es jetzt wieder um ein Drama aus dem Jahr 2019, um ein Regiedebüt, wo man aber beim Titel erstmal nicht denken würde, dass ein Drama ist. Der Film heißt nämlich Swallow. Da würde man natürlich erstmal denken, das ist ein Pornofilm. Aber es ist ein. Sagt dir der was?
Der Titel sagt mir was, ja.
Es ist ein Drama über eine, ja, so ein Hausmädchen, was mit ihrem neuen Ehemann jetzt zusammen ist, also oder sind verlobt, verheiratet. Verheiratet, glaube ich, war es. Und sie ist schwanger geworden. Und damit beginnt der Film auch so ein bisschen, dann wird den Eltern wird das gesagt, dass, also von dem Mann, dass er, dass sie jetzt schwanger ist und dass sie Eltern werden und so und alle sind total happy. Aber sie führt halt sehr tristes Leben in diesem, als Hausmädchen. Und das ist erstmal so die Grundstimmung, so die so am Anfang so porträtiert wird. Und dann geht es eigentlich darum, was man aber auch erst später in der Handlung erfährt, dass sie nach und nach anfängt, gefährliche Dinge zu schlucken. Das fängt an mit einer Nagel, mit so einer Reißzwecke, Nägel, Schrauben und steigert sich dann immer weiter. Und man denkt sich erstmal, warum macht diese Frau das? Also sie hat irgendeine Krankheit, das ist ja klar. In dem Film wird das auch gesagt, das ist das Pika-Syndrom. Und diese Steigerung hat mir erstmal gut gefallen und generell hat mir dieses Thema gut gefallen, weswegen ich mir den Film auch angeguckt habe. Und dieser Film ist schon ziemlich hart anzuschauen, aber er ist gleichzeitig auch sehr schön anzuschauen. Also hart anzuschauen natürlich in der Hinsicht, dass sie da solche nicht essbaren, spitzen, kleinen Gegenstände isst, darunter schluckt. Und also das natürlich auch vor allem in dem Zusammenhang, dass sie halt schwanger ist, ist halt heftig. Und trotzdem hat dieser Film einen unfassbar, unfassbar schönen Look. Also die Kamera, die ganze Cinematografie ist so lupenrein. Der Film sieht aus wie aus einem Modeguss. Der Film ist wirklich wahnsinnig, wahnsinnig schön zum Anschauen. Total ruhige Kamera, knallige Farben. Also es ist wirklich richtig, richtig gut gefilmt. Und dadurch konnte ich mich sehr gut auf diesen Film einlassen. Und die Entwicklung, die ich jetzt ja auch nicht vorwegnehmen will, dieser Geschichte, hat mich durchaus abgeholt. Da auch so also es geht halt wirklich vor allem um sie, aber auch um den Mann. Das ist so ein Businessman, der sehr sportlich ist, weil er halt dafür Zeit hat auch, ne, ist ja klar. Und also so ein Businessman, der aber irgendwie sie auch nicht so ganz versteht. Und da schneidet der Film auch, also so ein bisschen thematisiert der Film auch das Thema Scheinehe, dass sie halt so mit ihm zusammen ist aufgrund des Geldes, aber also dass sie halt nicht wirklich aus Liebe zusammen sind. Das greift der Film auch so ein bisschen auf, darum geht es auch so ein bisschen in diesem Film. Und so dieses Gesamtpaket, sehr abgeholt.
Also,
Also wirklich, ja.
ja. Also insgesamt würdest du den so als einen Psychothriller bezeichnen oder wie?
Nee, nee,
Nee?
das würde ich nicht.
Okay.
Ist kein Psychothriller, es ist ein Drama, würde ich eher sagen. Es ist kein Film, der unbedingt auf große Spannung oder gruselige Sachen setzt. Es geht wirklich es geht dann auch später, also irgendwann erfährt der Mann halt von dieser Sache, die sie da macht, und ist natürlich erstmal total uneinsichtig. Der ist sowieso ein absolutes Arschloch in diesem Film. Und dann geht es auch so ein bisschen um die Geschichte dahinter. Warum macht sie das jetzt? Warum schluckt sie jetzt Gegenstände, die spitze Gegenstände sind, die nicht essbar sind? Weil das ist ja offensichtlich eine Krankheit. Und
Fandest du die
dann.
Erklärung denn dann schlüssig und
Ja.
ja?
Das fand ich sehr gut. Ich möchte das überhaupt nicht verraten,
Nee,
aber es hat
nee.
so ein bisschen was natürlich mit ihrer Vergangenheit auch zu tun. Und man erfährt so im Nachhinein, also im Verlauf der, nicht im Nachhinein, im La Verlauf der Geschichte so noch ein paar Sachen über sie. Ich finde auch die Hauptdarstellerin in dem Film, die ist gespielt von Hayley Bennett, ist sehr, sehr, sehr gute Performance gewesen. Ich kann verstehen, wenn man in diesem Film, der geht rund 90 Minuten, wenn man emotional von dem nicht ganz abgeholt wird, kann ich nachvollziehen. Das hatte ich auch bei manchen Reviews gelesen. Aber mir hat der gefallen.
Klingt sehr
Ist auch ein
interessant.
Regie, ja, ist ein Regiedebüt auch. Ich bin sehr gespannt, was dieser Regisseur noch macht. Ich habe zum Beispiel noch nicht diesen Nocturnal Animals gesehen. Hast du den gesehen?
Nee.
Aber der ist auch von ich glaube, der Set-Designer und so war, glaube ich, ist in der Mode tätig und so. Deswegen sind da alle so toll angezogen und sieht alles ganz toll aus. Also ich mag sowas, wenn solche Dramen so extrem schön einfach aussehen. Und der hier ist wirklich feinste Sahne von den Visuals.
Du sagst
Also
ja auch
wirklich
so
ein richtig
knallige
guter Film.
Farben, ne?
Ja, also ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll. Also so, auch jetzt hier auf YouTube haben wir ja das Poster eingeblendet. Du kannst ja auch mal gerade das Poster angucken. Ist sehr so in, nenn ich lila, rosa, blau gehalten. Also nicht unbedingt so wie Argento das jetzt macht oder so. Das nicht. Aber in also richtig, richtig tolle Kinematografie einfach.
Klingt wirklich interessant.
Wunderschöne Kamera. Und interessante Handlung. Echt ein guter Film. Hat mir
Ja.
echt gefallen.
Also ich sehe
Habe
hier
ich
bei
7 von 10 gegeben.
Letterboxd, sehe hier bei Letterboxd, hat er auch durchaus eine ordentliche oder ordentliche Kritiken bekommen, ne?
Aber wie gesagt, ich habe auch Kritiken gelesen, wo die Leute meinten, nee, ja, so richtig komplett abgeholt waren sie nicht, aber ich glaube, die Größe, wo ich das gelesen hatte, fand den auf jeden Fall mindestens okay.
Ja. Ist natürlich auch ein spezielles Thema, ne?
Eben, aber ich mag so spezielle Themen. Es gibt einen Kritiker, den werde ich jetzt nicht nennen, aber von dem hatte ich diesen Film erfahren. Und der hat gesagt, ja, als Hypochonder sollte man diesen Film halt nicht schauen. Mhm. Ja, wenn man Angst so vor Krankheiten hat, das nicht ab kann. Also das ist schon sehr unangenehm. Mhm. Also diese Szenen, wenn sie das macht.
Ja.
Aber der ist mir echt jetzt auch als so Geheimtipp hier echt im Gedächtnis geblieben. Kann man wirklich weiterempfehlen. Mhm. Spezielles Thema, aber also echt rund um gelungener Film. Mhm. 7/10 habe ich ihm gegeben.
Ah ja. Klingt sehr vielversprechend, und auf jeden Fall.
7/10 ist für mich auch ein gutes Rating. Also so von meiner Rating-Skala. Mhm.
Das ist bei mir auch ordentlich, ja.
So.
Ja, schön.
Möchtest du weitermachen?
Ja.
Na, Moment. Dann mach das doch.
Ja, als dritten Film habe ich mir Italian Spider-Man ausgesucht. Und das ist eine australische Trash-Film-Persiflage, würde ich es nennen, und gleichzeitig eine Superhelden-Parodie. Und sehr low budget und mit einem Spider-Man, der Italienisch spricht, ein leichtes Gewichtsproblem hat, Kettenraucher ist, und Frauen respektiert, solange sie ihm einen Latte Macchiato machen, sag ich mal. besitzt aber auch zum Beispiel telepathische Kräfte oder es gibt auch ein ganz tolles Surf-Duell dann mit dem Widersacher Captain Maximum und es ist für das niedrige Budget dann doch recht aufwendiger Film, finde ich, natürlich bewusst auf sehr trashig gehalten, ne? Also gerade die Effekte sind bewusst sehr billig und aber das finde ich passt sehr gut zu dem Film. Also der Film nimmt sich null ernst. Und
würdest du sagen, dass er so spoofig ist? So Scary Movie-mäßig?
Nicht so wirklich. Also er nimmt sich jetzt nicht wirklich Szenen oder bestimmte Filme raus und parodiert die, sondern.
Oder nein, das meine ich nicht. Oder sowas wie, ich weiß nicht, ob du Hentai Carmen zum Beispiel kennst.
Ja, kenne ich.
Hm. Sowas? Sowas?
Ja, es geht so ein bisschen in die Richtung, aber ich würde sagen, noch alberner und witziger. Also, okay. Das ist
also wirklich... Also für die Zuhörer, die es nicht wissen, Hentai Carmen ist ein Film über einen, also auch super eine Parodie über einen Typen, der sich seine Unterhose über den Kopf zieht und dann böse bekämpft. Das finde ich auch ein sehr witziger Film.
Also ich finde, Italian Spider-Man ist eine sehr, sehr liebevoll gestaltete und eine ziemlich witzige Low-Budget-Parodie halt auch auf diese europäischen Trash-Filme aus den 60er und 70er Jahren. Also der hat so eine psychedelische 60er-Jahre-Ästhetik, was ich auch ganz cool finde. Und zieht dabei wirklich alles durch den Kakao, ne? Also so ein bisschen die Rolle der Frau und so dieses Macho-Gehabe, ne?
Und, aber auch Spider-Man?
Ja, was heißt... Also jetzt nicht wirklich. Eigentlich wird ja nur die Figur da so ein bisschen durch den Kakao gezogen, ne? Also,
ja, okay. Also wird's
da ist halt Spider-Man, wie gesagt, übergewichtig, Kettenraucher... und surft gerne hat auch immer wieder so 2-3 Mädels nackt in seinem Bettchen liegen, ne, und so. Also ein schlimmer Finger, sag ich mal. Zwischendurch gibt's dann auch noch so ein Fake Werbeclip, wo er dann Werbung für seine Lieblingszigarettenmarke macht, ne, und so Sachen und ja, so Kämpfe gegen Plastikschlangen und wie gesagt, dann gibt's dann noch ein Surf-Duell gegen den Widersacher. Also man denkt, die kämpfen jetzt und dann surfen die aber. Und das ist wunderbar trashig gemacht, also vor so einem ganz schlechten Hintergrund. Und ich hatte sehr, sehr viel Spaß mit dem Film. Geht auch nur 40 Minuten, also den kann man auch mal 40 so...
40 Minuten?
Ich glaube, der geht nur um die 40 Minuten. Den kann man sich wirklich auch mal so zwischendurch mal anschauen.
Hm. Okay, alles klar. Ja. Das hört sich irgendwie unterhaltsam an.
Ja, auf jeden Fall. Also wenn man ein bisschen was übrig hat für albernen Humor, dann glaube ich, könnte man da viel Spaß mit haben.
Von wann war das?
Der ist von 2007.
Ah, okay. Hm. Alles klar. Was hast du ihm gegeben?
Dem habe ich 9/10 gegeben.
Ui, also ja. Ist einfach so ein absolutes Brett an Comedy, oder wie?
Für mich ja. Ich habe von vielen gehört, dass sie es nicht so witzig fanden. Denen war das dann manchmal ein bisschen zu drüber oder so.
Ja, das Genre hat es aber auch einfach schwer.
Ja, das stimmt. Comedy hat es immer schwer.
Ja.
Aber ich finde, da waren auch stilistisch einige tolle Sachen drin. Also, wie gesagt, dieses Psychedelische und diese 60er-Jahre-Ästhetik und so. Und das ist schon schön gemacht, finde ich, in dem Film. Und trifft halt
Alles
irgendwie
klar.
meinen Humor.
Okay. Ich finde zum Beispiel sowas wie die nackte Kanone total witzig.
Ja, gucke ich auch immer noch, immer wieder gerne.
Also,
Das.
das Comedy-Genre hat es ja sowieso generell schwer, weil einfach, das ist, würde ich sagen, das
Ja.
Genre, was die meisten Geschmäcker abdecken muss.
Ja, das stimmt, ja. Aber wo du jetzt die nackte Kanone angesprochen hast, da gibt es sogar einige Parallelen. Und zwar, was nackte Kanone auch so toll macht, finde ich, sind diese ganzen Slapstick-Elemente, ne?
Ja.
Und das hat Italian Spider-Man auch ganz viel.
Okay.
Also, das fand ich halt auch mal wieder ganz toll, weil Slapstick ist auch so ein Genre, da gibt's nicht so viel, ne? Ja, und der Film ist halt sehr körperlich und sehr, wie soll ich sagen, ja, sehr witzig.
Alles klar. Doch, habe ich mir auf die Liste gesetzt. Ich habe da Lust drauf.
Freut mich, ja. Bin gespannt, was du
Gut.
sagst.
Jetzt komme ich noch mal zu einem eher deprimierenderen Film, an den ich tatsächlich, den ich, der wirklich, muss ich sagen, lange her ist, aber ich wollte ihn hier mal in die Liste nehmen. Das ist ein Film von 1962.
Oh.
Also jetzt ist wirklich
Ja.
nach jetzt aktuellen Film packst du immer was Altes rein. Der Film ist von Agnes Varda. Ich weiß nicht, ob die dir was sagt.
Nee, nie
Und heißt
gehört.
Cleo from 5 to 7.
Aha.
Ist ein Film, in dem Agnes Varda erstmal auf unfassbar schöne Weise Paris in den 60er Jahren zeigt. Das ist sowieso erstmal ein positiver Punkt an diesem Film. Du hast gesagt, dass du mal dort in Paris warst und überall nur Zigarettenstummel gesehen hast.
Naja, ich habe mir die Stadt der Liebe dann doch ein bisschen hübscher vorgestellt irgendwie.
Ja, und das ist sowieso sehr genial, dass du gerade sagst, dass es halt die Stadt der Liebe ist. Aber in diesem Film, also es geht um nicht unbedingt jetzt um dieses Zeigen von dieser schönen Stadt, auch wenn die Kameraarbeit wirklich unfassbar schön ist und die ganze Cinematography ist so richtig so crisp, würde ich sagen. Also es ist richtig schön. Und es geht um eine Frau. Ich wage mich nicht, die Schauspielerin beim Namen zu nennen, weil ich das bestimmt falsch ausspreche. Aber es geht halt um Cleo. Und der Film funktioniert als Echtzeitporträt. Also es geht darum, dass sie bei einer Arzt wegen einer Diagnose war, wegen irgendeiner Diagnose, die wir aber nicht im Film erfahren. Und wir verfolgen mit ihr, ich glaube, es sind, ja genau, from 5 to 7 halt, verfolgen mit ihr zusammen diese Zeit, wo sie auf die Diagnose wartet, ob das jetzt positiv oder negativ ist. Und das ist, finde ich, so auf einer erzählerischen Ebene mega, mega genial gemacht. Da hat der Film auch eine tolle Performance von dieser Schauspielerin. Das ist wirklich sehr gut. Und du merkst halt wirklich, sie redet dann mit verschiedenen Leuten in der Stadt, redet darüber, über dieses Problem und dann lernt sie noch verschiedene Leute kennen und so. Und ich fand einfach so diese Erzählweise, dass sie, dieser Gedanke, dieser Film spielt damit, dass du die ganze Zeit den Gedanken hast, ach du Scheiße. Erstmal weißt du als Zuschauer nicht, was das ist. Aber es scheint was zu sein, wovor sie wahnsinnig Angst hat und was ihr Leben sehr schädigen könnte, wenn die Diagnose positiv ist. Und das schafft dieser Film wahnsinnig gut und deswegen sei der hier auch nochmal empfohlen.
Wie
Es
bist
ist halt
du
wirklich, ja?
auf den Film gekommen?
Auch durch Letterboxd.
Ah,
Hat auch eine
ja.
4,1 auf Letterboxd.
Ah,
Ja, und weil ich ja auch damals in dieser Arthouse, Bubble total drin war.
ja.
Ich habe ja so viele Arthouse-Filme gesehen und der war auch dabei. Und den fand ich wirklich sehr gelungen.
Der ist
Ich habe den damals,
schwarz-weiß?
ja, schwarz-weiß, ja.
Ja, das hat auch immer so eine eigene Ästhetik, finde ich immer schwarz-weiß.
Ja, und der Film sieht wahnsinnig gut aus. Auch die Hauptfigur ist, also man hat sehr viel Empathie für sie, und hat zum Teil natürlich Angst um sie, aber auch, also man ist, trotzdem ist der Film irgendwie spannend. Weil man natürlich wissen will, wie es endet, so, ob diese Diagnose jetzt positiv oder negativ ist. Und gerade bei, ich fand auch damals, weil es halt auch ein Film aus von 62 ist, dachte ich mir so, also ich kannte natürlich nicht so Filme aus dieser Zeit, ne? Das war ja der Zeit, als ich den gesehen hatte, wo ich so reinkam in diese alten Filme. Und da wusste ich nicht so, was haben die sich erzählerisch in dem Jahr getraut? Wird der Film jetzt enden, dass sie wirklich die Diagnose positiv ist? oder nicht. So, das wusste ich damals nicht. Und ja, deswegen fand ich den sehr, sehr gut, den Film. Ich habe den auch damals 4 von 5 gegeben, also 8 von 10. Aber das ist also generell, der ist halt lange her, aber ich habe ihn als sehr, sehr gelungen in Erinnerung.
Ja, kann man da noch irgendwie was zur Optik sagen? Also klar, schwarz-weiß und wie würdest du so die Inszenierung beschreiben? Ist die eher hektisch oder sehr...
Nee, sehr ruhig.
Sehr ruhig.
Ich habe sie als sehr ruhig in Erinnerung.
Mhm.
Und kreiert halt wirklich tolle Shots, so in dieser Stadt.
Ja.
Weil es halt auch wirklich so halt darum auch geht, ne? Dieses Umhergehen, vor allem Nachdenken, was passiert jetzt, was mache ich, wenn es jetzt eine positive Diagnose ist, also wenn das Ergebnis positiv ist. Und auch, dass der Film dir, also wie gesagt, man erfährt ja das nicht, was genau das für eine Diagnose ist, die sie da hat oder haben wird, ne? Auf was sie da wartet, weiß man nicht. Aber das ist auch nicht wichtig für den Zuschauer zu wissen, weil es geht einfach darum, dass du weißt, dass es wohl was sehr, sehr Schlimmes, sei es Krebs oder was weiß ich, sein muss.
Mhm. Ja, aber ist doch schön, da wird da die Fantasie des Zuschauers ein bisschen angeregt, ne?
Hat auch ein Cameo von Jean-Luc Godard und Anna Karina.
Aha, okay, interessant. Ja, ich musste auch gerade irgendwie nochmal an Jean-Luc Godard denken. Der hat ja auch immer so eine ganz spezielle Inszenierungsweise gehabt. Deswegen dachte ich, weil das vielleicht auch so ein bisschen die Zeit fällt, ob der da so ein bisschen auch was davon hat, irgendwie diese Jump Cuts oder sowas.
Da ist der Film leider auch zu lange her, dass ich mich daran erinnern könnte. Muss ich leider sagen jetzt. Aber trotzdem wollte ich den hier einfach mal so als Film, den jetzt, weil es auch ein alter Film ist, den sicherlich nicht so viele auf dem Schirm haben. Ja. Und ich finde halt so die Thematik so, auch so ein, dass diese Umsetzung von diesem Echtzeitporträt, dass du halt wirklich das Gefühl hast, wirklich 2 Stunden, auch wenn der Film nicht 2 Stunden geht, aber halt von 5 Uhr bis 7 Uhr, mit ihr zusammen da bist.
Und man identifiziert sich schnell mit der Hauptfigur, ja? Oder sozusagen?
Ja.
Ja. Ja, das ist natürlich dann bei so einem Film dann sehr wichtig, glaube ich, ne?
Absolut, na klar.
Ja, aber finde ich toll, dass du dir mal einen Schwarz-Weiß-Film ausgesucht hast. Die sind ja auch oft sehr unterrepräsentiert, ne?
Und ich habe so viele auch Film Noir von damals, ich habe ja ganz viel davon gesehen. Das Problem ist bei diesen Film Noir-Filmen, dass ich immer wenn man die geschaut hat, war das cool, aber so, das sind Filme, die ich schwer auseinanderhalten kann, was jetzt wo passiert ist.
Ja. Klar, da gibt's sehr viele Ähnlichkeiten dann, ne? Ja, das glaube ich.
Ja.
Ja, da habe ich noch viel Nachholbedarf, was so diese Zeit anging. Also, ich habe Schwarz-Weiß-Filme immer so ein bisschen vernachlässigt, aber find's immer interessanter, je älter ich werde. Also.
Ich glaube, ich hatte auch, das ist sogar das Witzige, je älter du wirst, desto mehr interessierst du für alte Filme.
Ja. Passt ja irgendwie.
Ich glaube, in der Geheimtipps-Folge in der ersten hatte ich sogar einen Schwarz-Weiß-Film drin. Das war ein Film von Jacques Becker, der heißt Edward und Caroline. Auch sehr empfehlenswerter Film. Aber das könnt ihr in der Folge mit den Geheimtipps hören. War es dann jetzt das der letzte Film oder du hast auch deinen letzten, ne?
Ja, dann sind wir, glaube ich, durch, ne?
Möchtest du noch trotzdem irgendwas sagen?
Ich danke allen fürs Zuhören und dir, Max, dass du mir die Möglichkeit gegeben hast, hier bei dem Podcast mitzumachen, und hat sehr viel Spaß gemacht. Und ich
fand ich auch.
Schön. Und ich wünsche allen noch einen schönen Abend und viel Spaß beim Filme gucken.
Ich muss noch sagen, du hast natürlich auch geplant, irgendwann mal einen Podcast zu machen. Das kann man hier ja mal kurz erwähnen. Das wird dann wahrscheinlich auf Social Media oder so, würde ich auch noch mal irgendwie retweeten oder irgendwie das sagen. Und sonst, wenn du irgendwann den mal hast, dann kannst du hier das ja auch nochmal kurz sagen, dass du auch einen Podcast an den Start ist, falls du das machen möchtest. Du kam mir die Idee in den Kopf. Wenn ihr das auch hören wollt, dann lasst auf jeden Fall auch mal einen Besuch bei dem Letterboxd-Account von Good Bad Movies da. Und ansonsten gibt es das Filmcafé noch auf einem Discord-Server, den wir haben, auf Twitter, auf Letterboxd, wie bei dir auch, und Instagram. Und hörbar sind wir bei Apple Podcast, Google Podcast, Spotify, YouTube und Podcast Addict und Soundcloud. Aber bei Soundcloud sind nur ein paar Folgen hochgeladen, weil ich da kein Premium mehr gekauft habe. Das war mir dann doch nicht wert. Gut, dann war's das.
Ja, mich gefreut.
Bis zum nächsten Mal bei der Slam Café. Ciao.
Ciao.
Bis zum nächsten Mal bei der Slam Café. Ciao.
Ciao.